Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Zwei Frauen, zwei Schwestern, zwei Pfarrerstöchter und ein männlich markantes Buch. Sabine Rückert und Johanna Haberer, die eine Journalistin, die andere Theologin, erzählen gleich, warum sie sich für ihren Podcast ausgerechnet die Bibel vorgenommen haben, die Lutherbibel. Was lesen sie da? Weltliteratur, Abenteuergeschichten, frohe Botschaft, die Heilige Schrift, etwas ganz anderes? Wir lassen's luthern und schön, dass Sie zuhören.
Vor 500 Jahren begann Martin Luther seine Übersetzung der Bibel. Er widmete sich auf der Wartburg zunächst dem Neuen Testament. Er übersetzte es aus dem Griechischen ins Deutsche, benutzte also nicht die bis dato offizielle lateinische Fassung. Nur 11 Wochen, so will es die Heldensaga, soll er dafür gebraucht haben. Das Alte Testament, das er sich später vornahm, nahm ihn 12 Jahre lang in Anspruch. 1534 lag dann die ganze Bibel ins Deutsche übersetzt vor. Was diese Lutherbibel bedeutet, darüber denken heute zwei Pastorentöchter nach. Genauer gesagt, der Vater war Pfarrer, die Mutter Pfarrerstochter. Eine Pfarrerdynastie also. Es sind Sabine Rückert, die stellvertretende Chefin der Zeit, und Johanna Haberer, Professorin für christliche Publizistik in Erlangen-Nürnberg. Die beiden Schwestern bestreiten gemeinsam den Zeit-Podcast Unter Pfarrerstöchtern. Darin sprechen sie über die Bibel, über ihre Bibel. Hören Sie mal hinein, wie die beiden ihr Projekt vorstellen. Zuerst spricht Sabine Rückert, dann Johanna Haberer.
Wir werden also jetzt hier über die Bibel sprechen. Meine Schwester Johanna und ich. Und wir wollen hier niemanden bekehren. Das muss man vielleicht gleich mal vorausschicken. Wir sind hier kein Kirchenfunk. Wir wollen auch niemanden belehren. Wir sind hier keine Schulstunde und sind auch keine Vorlesung über Theologie, denn über jeden Satz in der Bibel gibt es Bibliotheken.
Wir wollen erzählen. Wir wollen diese Geschichten erzählen, in denen unsere Kultur wohnt und in denen wir aufgewachsen sind. In den biblischen Geschichten sind Sabine und ich aufgewachsen. Sie gehören sozusagen zur Innenausstattung unserer Hirne, Herzen.
Biografien.
Das Foto zum Podcast zeigt sie mit ihrer Hausbibel. 54 cm lang, 33 cm dick, 6 Kilo schwer und gut 400 Jahre alt. Ich habe vorgestern mit den beiden gesprochen und ich habe sie zunächst gefragt, wie das ganz praktisch ging mit einer so großen und gewichtigen Hausbibel.
Ja, das ist natürlich eher ein Ausstellungsstück. Also diese Bibel, die ist so greis und mit Sütterlin oder was auch immer geschrieben, also das kann man überhaupt nicht lesen. Wir benutzen natürlich die Luther-Übersetzung, also die Luther-Übersetzung liest der Sprecher vor. Wir selber benutzen unterschiedliche Übersetzungen, auch unter uns unterschiedliche Übersetzungen. Ich zum Beispiel habe eine moderne Bibel, also die Einheitsübersetzung mit Fußnoten. Und in der alten Bibel, aus der lesen wir nicht vor. Sie steht daneben und schaut, aber die will ich jetzt nicht im Gebrauch.
Frau Haberer, Sie haben in dem Auszug aus dem Podcast, den wir vorhin gehört haben, gesagt, die Lutherbibel, das sei Ihre Innenausstattung in verschiedener Hinsicht. Wie muss man sich das vorstellen als Nicht-Pastorentochter?
Ja, es ist natürlich schon eindrucksvoll für ein Kind, wenn so ein altes Buch, wo drin steht, ich glaube 1638 oder sowas, wenn so ein altes Buch dann zu Hause steht, es ist natürlich eine Kopie, also es ist kein wertvolles Buch, was wir da haben. Aber das steht da zu Hause und erzählt sozusagen über Jahrhunderte. Und dann kann ich mich schon erinnern, dass wir sie auch genommen haben, wenn wir nämlich am Karfreitag die Matthäus-Passion gehört haben, die immer im Radio kam, oder das Weihnachtsoratorium an Weihnachten. Und da haben wir dann mitgelesen, den Evangelisten mitgelesen. Und da durfte dann immer im Wechsel einer diese große Bibel aufschlagen und dann mitlesen. Und das sind schon eindrucksvolle Momente für ein Kind.
Sie sind beide evangelisch. Ich frage aber trotzdem, Ist die Lutherbibel für Sie etwas Heiliges, Frau Rückert?
Ja, also für mich nicht. Also für mich ist es keine heilige Schrift. Es ist für mich ein großes Buch und ein großes Weltenbuch, aber es ist nichts Heiliges. Sonst würde unser Podcast auch anders aussehen.
Für mich entsteht aus diesen Texten manchmal etwas, was man heilig nennen könnte, nämlich Gemeinschaft, eine Erzählgemeinschaft oder eine Auseinandersetzung oder etwas, was Menschen einfach zusammenbringen. Und in diesem Sinne, denke ich, ist es ein inspirierendes und inspiriertes Buch.
Aber wir glauben jetzt nicht eins zu eins, was in der Bibel steht. Also, dass Jesus übers Wasser geht und sowas. Das sind alles wunderbare Bilder, aber das glauben wir natürlich nicht.
Sie sagten jetzt wir, Frau Rückert. Das heißt, Sie als Journalistin glauben das nicht. Und die Theologieprofessorin, glaubt die das auch nicht?
Ich halte es für eine der größten, engstirnigsten Engführungen, die Bibel als wortwörtlich heiliges Buch zu lesen. Also so als Rezeptbuch fürs Leben oder so. Das führt vollkommen in die Irre und macht im Grunde genommen die Weite dieses Buches, das ja auch so viele unterschiedliche Versionen hat und so viele ja auch sich widersprechende Aussagen, macht die Weite und das Anregende an diesem Buch kaputt. Wenn ich denke, ich muss eine bestimmte Lesart haben und ich muss da glauben, was darin steht. Das ist ja alles wahnsinnig selektiv dann und macht einfach Gott klein und macht die Menschen dumm.
Ja, es ist natürlich, jeder weiß heute, wie die Welt entstanden ist und jeder weiß, kriegt in der Schule mit die Grundlagen von der Naturwissenschaften. Wie soll man, wenn man dann die Bibel tatsächlich als ein ernstzunehmendes Wunderbuch lesen will, dann gibt das einen solchen Clash des Verstandes mit dem Glauben, dass die Bibel das nicht überlebt hätte. Also ich glaube nicht, dass jemand sich für die Bibel interessieren würde heute noch, wenn das die Voraussetzung wäre, dass man das alles glauben soll, was da drin steht.
Oder umgekehrt, man sieht, was Schreckliches passiert, wenn diese sogenannten Fundamentalisten dann sagen, wir müssen die Lehre von der Evolution der Arten, müssen wir dann irgendwie ausmerzen. Und wie es in den USA zum Teil passiert, da sieht man, was dann für einen Verdummungsschub passiert.
Fundamentalisten dürfen nicht umblättern. Diesen Satz hat der katholische Theologe Thomas Hieke hier in einem Interview mal gesagt. Fundamentalisten können die Ambivalenz in der Bibel nicht wahrnehmen oder sie wollen sie nicht wahrnehmen.
Das ist ein schönes Stichwort, weil genau das macht das biblische Buch mit uns, dass es uns in Ambivalenzen stürzt und in Diskurse stürzt. Und das ist etwas, was das auszuschalten, das macht das Leben eng.
Und deswegen können wir uns auch so gut drüber unterhalten, weil es diese Ambivalenz gibt.
Sie arbeiten beide mit Sprache und zwar nicht irgendwie, sondern hauptberuflich. Einmal als Journalistin, einmal als Professorin für Publizistik. Wie wichtig ist Ihnen die Sprache Luthers? Die Journalistin beginnt.
Sehr wichtig. Also es gibt kaum eine Sprache, die mir mehr im Ohr ist als die Sprache Luthers. Und ich glaube, dass alles, was ich im Journalismus erreicht habe, darin sein Fundament hat. Deswegen wollen wir auch, dass der Sprecher die Luther-Übersetzung vorliest, damit unser Publikum diese Sprache aus der Bibel mitbekommt. Auch wenn manches nicht so leicht verständlich ist wie in der Einheitsübersetzung, ist es trotzdem ein Sound, der einfach unverwechselbar ist und unübertroffen in meinen Ohren.
Und das ist natürlich auch, das wird ja ritualisiert. Wir haben jeden Tag haben wir Bibel gelesen. Wir haben auch moderne Bibelübersetzungen gelesen, wie von Jörg Zink. Womit wir leben können. Das ist ein ganz tolles Buch. Also,
meinst du jetzt zu Hause, ne?
Ja, zu Hause, wo ein etwas anderer Zugang geführt wird. Aber der Jörg Zink ist ja auch ein ganz großer Sprachenkünstler gewesen. Aber der Luther hat auch seine Stärke. Der erzählt ja, wie er es übersetzt. Der hat ja einen Sendbrief vom Dolmetschen geschrieben, wo er genau gesagt hat, nach welchen Kriterien er übersetzt hat. Nämlich Textsinn geht vor Wörtlichkeit. Ich orientiere mich an der mündlichen Volkssprache. Ich entscheide theologisch, das heißt also zum Beispiel bei den Psalmenübersetzungen, die Verweise auf Christus sind mir total wichtig. Und ich werte auch die Wichtigkeit von Schriften. Also er sagt zum Beispiel, der Jakobusbrief, der gefällt mir überhaupt nicht. Also alles, was wir jetzt über heilig verhandeln, hatte der Luther nicht so gesehen. Der Luther hat gesagt, ach Gott, da gibt es richtig gute Texte drin. Und den Jakobusbrief, oh, stroh an der Epistel, hat er dazu gesagt. Ja? Also er hat selber schon Prioritäten auch in seinen Übersetzungsarbeiten gemacht.
Sehen Sie sich selbst auch als Übersetzerinnen der Bibel?
Absolut. Ich und meine Schwester, da kann ich, glaube ich, für Sie mitsprechen, verstehen uns absolut als Übersetzerinnen der Bibel und zwar in einem Sinn, wie es uns gefällt. Also nicht im Sinne von, wir nähern uns gebückt und rutschen auf Knien heran und versuchen jetzt mit einem Missionsauftrag die Leute zu bombardieren. Wir haben null Missionsauftrag, sondern wir erzählen, was da drin steht, weil man es eben nicht mehr immer kapieren kann, sondern weil man es manchmal erklären muss, auch die Hintergründe erklären muss. Man kann es auch sehr, sehr viel, das kann man ins Moderne übersetzen, im Sinne von andere Bilder dafür finden oder andere Geschehnisse dafür finden. Ganz viele Dinge in der Bibel, ganz viele Dinge wiederholen sich ja. Die Menschheitsgeschichte ist ja eine Geschichte der Wiederholungen und die Menschheitsmythen sind ja auch grundsätzliche Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Und die kann man sehr gut ins Heute übersetzen, weil sie heute nach wie vor gemacht werden. Aber wir haben keinerlei Auftrag zur Bekehrung oder sonst was.
Ja, da muss ich jetzt aber vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Annäherung für mich in Anspruch nehmen, weil ich kann natürlich die ordinierte Theologin und Pfarrerin, diesen inneren Talar kann ich natürlich nicht immer ablegen. Ja? Also das steckt schon drin. Aber mein Approach zu diesen Texten ist, dass ich versuche, erstmalig in meinem Leben eben diese ganze Bibel auf die neueste historische Exegese hinzulesen und zu gucken, was haben die Ausleger, die wissenschaftlichen Exegeten in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Amerika für neue Einsichten auf diese Texte. Also da muss ich sagen, muss ich ziemlich viel arbeiten und es macht mir einen wirklich großen Spaß.
So geht es mir auch. Also ich arbeite auch ziemlich viel. Ich bereite mich richtig gut vor auf diese Folgen. Und ich glaube, dass dieser innere Talar ja genau der Grund ist, weshalb wir uns so richtig gut unterhalten können über diese Bibel.
Sie betonen fast in jeder Podcast-Episode, dass Sie niemanden belehren oder bekehren möchten, dass Sie keine Verkündigung betreiben. Sie haben das vorhin den inneren Talar genannt. Aber wenn ich Luther beim Wort nehme, dann heißt es in seiner Vorrede zum Neuen Testament, Zitat, wie bei einem Testament, wenn ein sterbender Mann bestimmt, dass nach seinem Tod sein Gut unter die von ihm benannten Erben verteilt werden soll, hat auch Christus vor seinem Sterben befohlen und bestimmt, dass dies Evangelium nach seinem Tod in alle Welt ausgerufen werden soll. Damit hat er allen, die da glauben, all sein Gut zu eigen gegeben. Zitat Ende. Bibel ohne Gott, Lutherbibel ohne Gott und ohne Glauben? Geht das? Wie geht das?
Ich glaube, dass Luther genau das gemacht hat, was wir in unserem Podcast auch machen. Er hat diese Texte freigegeben. Er hat sie ja deshalb übersetzt, damit jeder sie zur Kenntnis nehmen kann. Und das heißt, er hat diesen Texten vertraut, dass die so eine innere Wirkung haben, sagen wir mal, der Orientierung oder der Heilung. Und zwar einfach dadurch, dass sie gelesen und weitererzählt werden. Er hat ja nicht wie die katholische Bibel immer wieder daneben geschrieben, wie man das jetzt verstehen soll, sondern er hat gesagt, nehmt diese Texte, die haben ihre eigene Wirkung. Und so verstehe ich eigentlich unsere Arbeit auch.
Ich kann dazu nur sagen, das macht Dostojewski auch, das machen alle, Kafka auch. Der gibt auch seine Texte frei und wie wir dann darüber urteilen oder ob wir uns dann ganze Klassen die Nase drüber stecken und da versuchen, aus dem Kafka einen Sinn herauszuholen, das bleibt doch den Leuten überlassen. Und jeder Autor, der seinen Text in die Welt schickt, muss damit leben, dass die Welt mit dem Text macht, was sie will. Und das trifft auch für die Evangelisten zu.
Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung Tag für Tag, diesmal mit einem Gespräch fast unter Pastorentöchtern. Johanna Haberer und ihre Schwester Sabine Rückert sprechen darüber, was sie an der Bibel fasziniert. Die beiden sind mit dem Podcast unter Pfarrerstöchtern erfolgreich. Frau Rückert, wie sind die Reaktionen, wenn Sie so über die Bibel sprechen, wie Sie das tun? Fühlen sich da manche in ihren religiösen Gefühlen verletzt?
Nö, also was ich Ihnen sagen kann, ich rechne immer mit bösen Briefen, aber die bleiben aus. Wir kriegen ganz selten mal einen bösen Brief, aber am Anfang haben so ein paar Atheisten rumgemosert, weil die gedacht haben, wir machen jetzt hier einen Bibelfunk auf. Aber die haben dann auch letztlich, entweder haben sie aufgehört zuzuhören oder sonst was. Aber wir haben unter unseren Hörern sehr viele Kirchenferne. Wir haben auch Atheisten, jede Menge und auch Juden und ganz Gläubige und Leute, die früher gläubig waren. Und heute hat uns jemand geschrieben, die kam von den Adventisten und hat sich dann abgekehrt und findet jetzt wieder zur Bibel und interessiert sich wieder für die Bibel. Also es ist ein totales Potpourri, auch was das Alter angeht. Wir haben ganz junge Leute und ganz alte Leute. Alle verbindet eigentlich, dass sie Verstand haben. Also sie wollen keine einfachen Sachen da haben, sondern sie wollen sich ärgern oder sie wollen sich freuen oder sie wollen angeregt werden und sie wollen die Bibel lesen. Und das ist eigentlich, und zwar auf eine Art, wie man sie im 21. Jahrhundert liest. Also wir haben jetzt im November haben wir knapp 500.000 Downloads gehabt.
Meine Tochter hat mir geschickt ein Foto von einem ganz dünnen, sehr jungen Mann mit einer fast Glatze geschnitten. Das war der Wirt vom Tohuwabohu in Berlin. Schöne Grüße, euer Dauerhörer aus Berlin. Schaut ihr den mal an, hat sie gesagt, das ist euer Hörer.
Ja, wie erklären Sie sich das? Ein so altes Buch, ein oft instrumentalisiertes, strapaziertes, oft missbrauchtes Buch. Vielleicht auch ein Buch der Kategorie Ulysses, also von vielen empfohlen, von vielen im Regal präsentiert, aber nur von wenigen gelesen. Wie erklären Sie sich den Erfolg?
Ja, ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer einfach ein Abenteuer erleben wollen. Die wollen die Bibel lesen, aber sie nicht selber lesen. Das verstehe ich sehr gut, denn ich lese sie ja jetzt und ich muss sagen, das ist harter Tobak. Und es ist vor allem auch streckenweise echt langweilig und umständlich. Und dann gibt es jede Menge Abschnitte, die man nicht versteht oder die man nicht mehr verstehen kann, weil sie sich nur aus einer vorantiken Zeit heraus erklären. Also es ist mühsam und diese Mühsal nehmen wir den Leuten natürlich auch ab.
Frau Haberer, welche Stellen sind langweilig?
Na, also wenn Sie mal das ganze Buch Levitikus mit den ganzen Vorschriften, was man opfern soll, was man essen soll, was man nicht opfern soll, was für Kleider man anziehen soll, wo die Locken hängen sollen und wo, was auch immer, das geht über Seiten.
Schnitzwerk und wie was gewebt werden soll. Also Wahnsinn. Also diese ganzen unglaublichen priesterlichen Vorschriften, endlos, endlos, seitenweise.
Es ist für Materialwissenschaftler interessant, was die damals für Materialien hatten. Aber also wenn wir das jetzt versuchen nachzuerzählen, das geht gar nicht. Da kommt dann die Sabine einfach mit der scharfen Schere und sagt, jetzt erzähle ich mal kurz, was da in diesem Kapitel steht. Da wird herumgewebt und herumgeschnitzt und dann gehen wir jetzt zum nächsten.
Wir sprechen ausgerechnet jetzt miteinander, weil vor 500 Jahren Martin Luther mit der Übersetzung des Neuen Testaments begonnen hat. Übersetzen heißt auch ringen um das treffende Wort, um das Wort, das den Sinn am besten in der eigenen Sprache wiedergibt, in diesem Fall im Deutschen. Sie erzählen die biblischen Geschichten in Ihren Worten nach. Wie wägen Sie ab, was Sie aus der Lutherbibel vorlesen lassen und wie Sie, wann Sie mit Ihren Worten Storytelling betreiben, Frau Haberer?
Ich sage das, weil das von vornherein unsere Abmachung war, dass die Passagen, die Erzählpassagen, die Sabine erzählt, mit dem fremderen Blick. Weil ich weiß ganz genau, dass ich dann einen bestimmten Ton schon kriege oder eine bestimmte Auswahl im Kopf schon habe, was ich für wichtig und nicht wichtig halte, weil ich das ganze Studium im Kopf habe. Und deswegen war unsere sehr gute Idee, zu sagen, Sabine erzählt die Geschichten nach und wählt auch die Texte aus, die gesprochen werden sollen, damit wir nicht in diese Perikopenordnung der Kirche kommen, sondern das, was einfach für so einen Leser von heute interessant ist. Und das ist unsere Rollenverteilung an dieser Stelle. Und die finde ich, mir gefällt es sehr gut, weil ich durch die Augen der Sabine wieder ganz andere Texte wichtig oder für spannend entdecke.
Frau Rückert, Sie haben vorhin gesagt, wir sind im 21. Jahrhundert und mit diesem gegenwärtigen Blick gucken Sie auf die Bibel. Demnächst wird die Weihnachtsgeschichte gelesen, auch vorgelesen. Die beginnt nach Lukas mit dem Satz, mit dem berühmten Satz, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. So steht es in der Lutherbibel. In der katholischen Einheitsübersetzung beginnt diese berühmte Weihnachtsgeschichte etwas anders. Da sind die Steuerlisten wichtiger. Jedenfalls, es begab sich aber zu der Zeit, das klingt im 21. Jahrhundert fremd. Im Alltag kommt eine solche Formulierung nicht vor. Wenn man jetzt sagen würde, Kaiser Augustus erließ ein Gebot, dann ist das aktivisch formuliert, so wie man es im Journalismus lernt. Warum dann doch lieber Luther?
Ja, das würden wir niemals machen. Diese Texte, die sind ja so im Volksohr, ja, dass das natürlich Unsinn ist, dann da jedes Jahr an Weihnachten hört die ganze Welt diesen ersten Abschnitt der Weihnachtsgeschichte in der Kirche. Da können wir natürlich nicht mit eigenen Worten das erzählen. Das ist Unsinn. Wir können natürlich sagen, ja, das ist eine Fabel. Das ist ja auch wahr. Also wir sagen jetzt nicht, das ist die Wahrheit und die Engel schwebten um das liebe Jesuskind herum, sondern wir sagen, das ist eine Geburtsfabel, ein Geburtsmythos, der nachträglich erfunden worden ist, um die Größe von Jesus bereits in seiner Geburtsstunde zu illustrieren und zu sagen, der ganze Kosmos hat sich eingefunden, als das Kind geboren wurde. Weder formulieren wir das dann mit eigenen Worten schlecht um, noch sagen wir, das stimmt alles. Also das muss man jetzt alles glauben.
Also der Luther sagt ja auch, er will den Sprachrhythmus haben und er will poetische Klänge haben. Das sagt er auch in seinem Sendschreiben übers Dolmetschen. Und er möchte einen Klang und eine Eingängigkeit haben. Und das spürt man diesen Texten an. Und wenn sie dann liturgisch wiederholt werden, jedes Jahr wieder, dann gehört es sozusagen zum kollektiven Gedächtnis. Da mischen sich dann diese sehr, sehr präzisen Angaben über Steuern und über wer hat denn da wo regiert und so mit diesem kosmischen Theater, das gleichzeitig aufgeführt wird. Also der Lukas, der will auf jeden Fall erzählen, das ist passiert historisch und dann macht er daraus ein kosmisches. Und diese Mischung, ich glaube, diese Mischung macht auch diesen Text so herrlich.
Also die Geburt des Gottessohnes ist auch für Sie nicht das Weihnachtsereignis, Frau Haberer?
Für mich ist es die Geburt eines Menschen, der die Welt heilen wollte und auch könnte.
Evangelium, frohe Botschaft, darauf hat auch Luther Wert gelegt, dass es eine erlösende Botschaft ist, die er da übersetzt. Ist es das auch für Sie eine frohe Botschaft, Frau Rückert?
Ja, natürlich. Ich glaube auch nicht, dass man übermäßig gläubig sein muss, um es als frohe Botschaft zu verstehen.
Was ist das Frohe daran?
Also ich glaube, dass die ganze Bibel eine frohe Botschaft ist. Wir wollen mal den jüdischen Teil nicht vergessen. Der jüdische Teil beinhaltet ja große Befreiungs- und große Freiheitsgedanken und große Freiheitsgeschichten. Und das Neue Testament hat große Liebesgeschichten und große soziale Verantwortungsgeschichten. Und das alles zusammen, finde ich, ist eine durchaus frohe Botschaft. Es geht immer darum, dass man nicht übereinander herfällt, dass man sich nicht über den Tisch zieht, dass man sich nicht gegenseitig tötet und sich alles wegnimmt. Also es ist ein großer Appell gegen jedes dissoziale Verhalten. Und ich kann das nur als frohe Botschaft begreifen.
Frau Haberer.
Für mich ist es auch eine frohe Botschaft, nämlich die Anleitung zu einem furchtlosen Leben. Fürchtet euch nicht. Das ist der wichtigste Satz. Den gibt es angeblich 365 Mal in der Bibel.
Vor allem an Weihnachten gibt es den. Und das ist auch wunderbar. Da hat meine Schwester total recht.
Der innere Talar. Diese und andere Formulierungen aus dem Interview fänden sicherlich Luthers Wohlgefallen. Mit Sabine Rückert und Johanna Haberer habe ich mich über ihre biblische Innenausstattung und ihren Podcast Unter Pfarrerstöchtern unterhalten. Diese Sendung können Sie jederzeit, vielleicht auch noch in 500 Jahren, in unserer DLF-Audiothek nachhören. Das war Tag für Tag für diese Woche. Nach den 10 Uhr Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Lebenszeit. Nach der üppigen Luthersprache heißt es da womöglich Verzicht, ob der Winterurlaub ausfallen soll oder nicht. Darüber diskutiert mein Kollege Andreas Stopp mit seinen Gästen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. jeden Samstagmittag zwischen 14 und 15 Uhr in der Sendung Religionen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.